Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Der Moment, der alles ändert. Um Wendepunkte im Leben soll es heute gehen in der Lebenszeit. Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Das sang gerade John Lennon. Und um die Diskrepanz von Lebensplänen und dem, was dann einfach geschieht, soll es heute gehen in der Lebenszeit. Denn in jedem Leben gibt es sie, diese Momente, in denen sich das Leben eben einfach entscheidet, welchen Weg es in Zukunft gehen wird. Diese Kristallisationspunkte, manchmal nur einen Wimpernschlag lang, in denen die Weichen gestellt werden dafür, ob es in die eine Richtung oder eben in die andere weitergeht. Manchmal spüren wir schon in dem Moment selbst, dass das ein Wendepunkt ist, dass die Dinge ab jetzt nicht mehr so sein werden wie zuvor, weil uns was Überraschendes, etwas Besonderes passiert ist, weil sich ein Fenster auftut oder eines für immer schließt, weil unser Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Manchmal merken wir erst im Nachhinein, dass diese eine Entscheidung oder jene Wendung uns eine Tür öffnet, die zuvor noch nicht da war oder die wir vielleicht auch einfach noch nicht gesehen haben. Sie merken, meine Damen und Herren, es geht heute um eine eher philosophische Lebenszeit, um die vielen möglichen Wege des Lebens und was darüber entscheidet, welche wir einschlagen. Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Das ist zum einen Professor Dr. Sigrun Heide-Philipp, Entwicklungspsychologin von der Universität Trier. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Emotions- und die Motivationsforschung. Und sie beschäftigt sich schon lange auch in diversen Büchern mit kritischen Lebensereignissen und der Krisen- und Stressbewältigung. Guten Morgen, Frau Philipp.
Guten Morgen, Frau Wiesner.
Und der Name unseres zweiten Gastes ist Ihnen vielleicht auch schon hier aus der Lebenszeit bekannt. Als wir Christine Westermann hier in der Sendung vor einigen Monaten über das Abschiednehmen in der Sendung hatten, erzählte sie auch, wie sehr ihr Achtsamkeitstrainer beim Umgang mit Veränderung geholfen hat. Heute ist er selbst hier bei uns zu Gast, Georg Lollos, Leiter der School for Being in Köln, Achtsamkeitslehrer, Ausbilder für Bewusstseinstrainer und Autor des Buchs Du bist nicht, was du denkst. Seit dieser Woche auch auf einer Spiegel-Bestsellerliste, habe ich gerade gesehen. Er war in seinem ersten Leben Journalist und wie er von dort zur Achtsamkeitslehre gekommen ist, auch darüber wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Herr Lollos. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Der Moment, der alles ändert. Wendepunkt im Leben ist unser Thema heute in der Lebenszeit und wir sind gespannt zu hören, was war der bedeutendste Wendepunkt Ihres Lebens? Mit welchem Ereignis veränderte sich bei Ihnen alles? In welchen Momenten denken Sie jetzt zurück, von denen Sie sagen können, wäre dieser Augenblick nicht so verlaufen, dann wäre mein ganzes Leben ein anderes geworden. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und es soll dabei heute explizit nicht nur um Herausforderungen und Lebenskrisen gehen, sondern auch um Schicksal, Zufall, um Mikroentscheidungen, die uns in eine positive Wende in unserem Leben geführt haben. Was war der wichtigste Wendepunkt in Ihrem Leben? Das hat meine Kollegin Theresa Bohrer einige Menschen auf der Straße gefragt und das haben sie geantwortet.
Der Moment, bei dem sich alles bei mir geändert hat, war der Umzug von Brasilien nach Deutschland, als ich 16 Jahre alt war. Ich bin der Überzeugung, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden wäre, hätte ich weiterhin in Brasilien gelebt. Mit dem Umzug nach Europa bzw. nach Deutschland bin ich der Überzeugung auch, dass die Kultur, die Mentalität, die Menschen meine Person sehr stark beeinflusst haben.
Die Geburt meiner Kinder, definitiv. Die Begegnung mit meiner Frau, das sind alles Dinge, die ich mir nicht vorstellen hätte können vorher, wie das Leben danach aussehen würde. Ja? Also man hat da so seine Ideen natürlich und so, aber was für eine krasse Veränderung das ist, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Als mein Mann vor 5 Jahren verstorben ist, ja, da hat sich dann so manches verändert. Ich habe ihn 10,5 Jahre gepflegt, ja, aber fehlt mir immer noch. Trotzdem ich das machen kann, was ich möchte jetzt, was ich 10,5 Jahre nicht konnte.
Ich habe einen wirklich schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Kiel und Hamburg gehabt. Da ist mir ein Autofahrer, der auf die Autobahn raufgefahren ist, in meine Spur sofort reingefahren. Und dann habe ich praktisch so, als wenn jemand auf mich zuläuft, weggelenkt. Und dann habe ich Schutzengel gehabt. Beide vordere Reifen kaputt. Es ist bestärkt worden, mein Grundvertrauen, wenn brenzlige Situationen kommen, sorgt das Leben für Ruhe und Sicherheit.
Ja, zum Beispiel, als ich meine nette Frau kennengelernt habe und die ist 8 Wochen später schwanger gewesen.
Ja, ich bin durchs Physikum, bin ich durchgefallen. Dadurch bin ich Skifahren gegangen, habe meinen Mann kennengelernt. Sonst wäre das ja nicht passiert, wenn ich da nicht eine Prüfung nicht geschafft hätte.
Frau Philipp, wenn wir mal klassifizieren, was macht eigentlich so einen Wendepunkt aus? Dann ist das allen, denke ich, gemein, dass sie überraschend sind, dass das Leben danach komplett anders war als vorher, dass es eine unerwartete Wendung genommen hat, richtig?
Na gut, es liegt ein Stückchen in diesem Wort Wendepunkt, dass etwas nicht mehr geradlinig ist und dass sich sozusagen, dass wir ja häufig die Illusion haben, dass unser Leben in geordneten und vorhersehbaren Bahnen sich vollzieht. Und wenn irgendetwas dann eintritt und in irgendetwas passiert, dann merken wir, dass auf einmal diese vorgegebenen, scheinbar vorgegebenen Bahnen eben nicht mehr so existieren. Das Interessante an den Beispielen, die wir jetzt gerade schon gehört haben, ist ja, dass diese Wendepunkte eben wirklich Wendepunkte zu etwas Guten sind oder zu etwas Schlechten. Was mich ein bisschen in Ihrer Anmoderation schon nachdenklich gestimmt hat, ist die Frage, das Leben entscheidet. Oder Sie sagen, das haben wir jetzt gar nicht vorhergesehen und es kommt ganz augenblicklich und wie ein Donnerschlag sozusagen, den wir ja auch nicht vorhersehen. Und da müsste man natürlich dann ein bisschen genauer in die Analyse gehen, ob solche Entwicklungen wirklich so unvorhergesehen sind, wie sie scheinen, oder ob es nicht bestimmte Dinge gibt, die in uns selber oder in unserer Umgebung, die wir gar nicht entdeckt haben, die wir auch gar nicht gesteuert haben, vielleicht auch scheinbar nicht gesteuert haben, ob solche Entwicklungen nicht tatsächlich dann diese Zäsur geschaffen haben. Also ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, das ist immer irgendetwas, was wir nie wussten, was wir nicht konnten und jetzt kommt es auf einmal. Das gilt für manches, aber es gilt für vieles natürlich nicht.
Ist vor allem die Wahrnehmung dessen. Ne?
Gut, die Psychologen wollen natürlich nicht so sehr über die Wendepunkte per se sprechen, sondern über das, wie die Menschen diese Wendepunkte deuten. Und das ist vielleicht dann manchmal auch das Interessantere.
Georg Lollos, welches war Ihr bedeutendster Wendepunkt in Ihrem Leben?
Ich hatte 2. Ich hatte, als ich 4 war, hat mein Vater meine beiden Brüder nach Griechenland entführt. Und dadurch ist die Familie auseinandergebrochen. Und dann, als ich in so eine Form von Depression abgerutscht bin, mit so Anfang 30, dass ich entschieden habe, in ein Kloster zu gehen.
Sie haben damals vorher als Journalist gearbeitet, auch als sehr aktiver Journalist. Ne? Diese Entscheidung, dann in dieses Kloster zu gehen, wie kam das?
Ja, also ich habe, das ist so ein bisschen, was Frau Philipps gerade schon gesagt hat, es hat sich so angebahnt, dass ich immer tiefer in so eine Depression reingerutscht bin, in so einer Form von Burnout, ohne jetzt diagnostiziert worden zu sein. Und dann habe ich ehrlich gesagt wie keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Ich habe dann in der Jahrtausendwende 99, 2000, haben alle meine Freunde sind nach Venedig oder New York wollten fliegen, um dort die Jahrtausendwende zu erleben. Und ein Freund von mir sagte, da gibt es ein Kloster in Frankreich und da kann man eine Woche einfach zur Ruhe kommen. Und dann habe ich einfach entschieden, da gehe ich hin. Und dann bin ich zur Jahrtausendwende für eine Woche dahin. Und in dieser einen Woche habe ich gemerkt, dass brauche ich länger. Und dann bin ich zurück und habe alles aufgelöst und habe meinen Rucksack genommen und bin für 3 Jahre runter.
Okay, das heißt, Sie haben damals statt Böllern meditiert sozusagen, genau. Jahrtausendwende. Was ist in dieser Zeit oder was hat sich in Ihrem Leben durch diese Wendung verändert? Was hat Ihnen diese Zeit im Kloster gebracht?
Ich glaube, das meiste, was es mir gebracht hat, ist erstmal mich selber wahrzunehmen mit meinen emotionalen schwierigen Zuständen und damit umzugehen. Und am meisten, glaube ich, tatsächlich zu akzeptieren, was ist. Also ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich war vorher immer in so einer Form von Versuch zu kämpfen, die Sachen anders zu haben oder hatte bestimmte Vorstellungen davon, wie Sachen sein sollten. Und am meisten hat mir tatsächlich geholfen zu sagen, okay, das ist die Realität, akzeptiere sie und die Annahme.
Wie ist Ihr Leben jetzt anders im Vergleich zu vorher?
Völlig anders, das ist überhaupt kein Vergleich. Also Frieden, das ist so ein Frieden und eine Freiheit, die ich vorher überhaupt nicht hatte innerlich.
Sie sind ja sehr erfolgreich mit Ihren Trainings und auch Ihrem Buch. Ist es auch so ein bisschen so, dass Sie dieses Buch nur schreiben konnten und Ihre Kurse nur so erfolgreich sind, weil Sie dieses tiefe Tal selbst erlebt haben und aus eigener Erfahrung sprechen können, denken Sie?
Also das, was ich mache, ist ja jetzt nicht Therapie oder ich bin ja kein Psychologe, sondern das, was ich mache, ist Bewusstseinstraining oder Bewusstseinsarbeit. Und ich glaube schon, dass es dafür eine Form von Selbsterfahrung braucht, um das auch weitergeben zu können. So, also ich lehre nur das, was ich selber erlebt und gelebt habe, also nichts anderes. Ich lehre nicht irgendetwas, was ich kognitiv oder über irgendwelche Sachen mir angelesen habe, sondern nur wirklich, was ich selbst erfahren habe.
Was denken Sie, wie sähe Ihr Leben heute aus, wenn Sie damals nicht auf dieses Kloster aufmerksam gemacht worden wären?
Keine Ahnung. Da kann ich mich gar nicht hin projizieren. Das weiß ich nicht.
Es geht ja auch hier uns jetzt in der Achtsamkeit. Insofern
genau.
Ist das auch kontraproduktiv.
Da hat er natürlich eine, wenn ich das so sagen darf, eine sehr gute Ausgangsposition gehabt. Denn es gibt ja viele Menschen, die in solchen äußeren und vielleicht auch inneren Zwängen sind, die sich das gar nicht erlauben können, 3 Jahre in ein Kloster zu gehen. Insofern sind sie in dieser Hinsicht ja, würde ich sie auch als Glückskind bezeichnen. Und die meisten von uns können sich so eine Auszeit gar nicht nehmen und dann möglicherweise auch nicht die Einsichten gewinnen, die sie gewonnen haben. Ich habe natürlich,
oder sie denken, sie können es nicht.
Oder sie denken, sie können es nicht. Das will ich gerne zugeben. Aber ich habe natürlich einen völlig anderen Zugang, wie Sie wissen. Ich mache seit 45 Jahren Forschung und ich lebe von den Daten und ich lebe natürlich nicht von den Selbsterfahrungen. Die hat man natürlich auch, aber die kann man dann ja in meiner Position jedenfalls kritischer angucken und vielleicht auch gar nicht wirklich ihnen das Gewicht geben. Also ich habe natürlich einen völlig anderen Zugang, der sehr viel distanzierter ist. Wobei ich natürlich immer wieder, wir haben sehr viel Forschung gemacht mit Patienten, die in unterschiedlichen Lebensaltern die Diagnose Krebserkrankung bekommen haben. Und da kann man sich natürlich auch selbst nicht so rausnehmen, denn wenn man dann bestimmte Lebensgeschichten und bestimmte Zäsuren als Forscherin sieht, dann tauchen Emotionen wie Mitgefühl und ach, wie schlimm. Und also es ist ja nicht so, dass man dann ganz distanziert ist, aber also das Thema Selbsterfahrung und was kann ich daraus lernen für das Thema, will ich hier gar nicht zur Sprache bringen. Das hatte ich auch im Vorfeld schon gesagt. Das ist ja auch ein völlig anderer Zugang und insofern ist das eine schöne Ergänzung, ja.
Georg Lollers, der Untertitel Ihres Buches ist, wie wir aus der negativen Gedankenspirale aussteigen und den Kopf frei bekommen. Sie beschreiben da und erleben das auch in Ihren Seminaren für Achtsamkeit und Gelassenheit, dass es viele Menschen gibt, die sich mit diesen Hätte-Wenn-und-Aber-Gedankenschleifen wirklich rumquälen und nach solchen Wendepunkten, aber auch im Alltäglichen liegen. Hätte ich dies anders gemacht, wäre jenes nicht passiert. Lässt sich das irgendwie abschalten? Wie lässt sich damit umgehen?
Naja, also was ich beobachte bei mir und bei anderen ist, wir denken ja, wir können alles Mögliche kontrollieren, aber de facto haben wir nicht sehr viel Kontrolle. Also ich kontrolliere ja nicht, wie sich die Zellen gerade teilen in meinem Körper oder ich kontrolliere ja auch diese Situation hier nicht, ne? Aber was ich kontrollieren kann, ist, wohin meine Aufmerksamkeit geht. Deswegen sage ich, das ist unsere große Kraft. Da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht die Realität. Also ich kann in den Raum reinkommen und auf Ihre beiden netten lächelnden Gesichter schauen oder auf den Dreck in den Ecken.
Deutschlandfunk.
Also da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht meine Realität ja in dem Moment. So, und dasselbe passiert innerlich. Also wenn ich bestimmte Vorstellungen habe, Ängste, Sorgen oder hätte das oder hätte das und meine Aufmerksamkeit geht dahin, dann kann es sein, dass ich ein Problem bekomme.
Da muss ich allerdings einhaken, denn wir sind ja nicht unbedingt der Kontrolleure unserer Aufmerksamkeit. Also das Thema, wie steuere ich meine Aufmerksamkeit und wo lenke ich sie hin und vor allem, wo lenke ich sie ab und wo will ich diese Aufmerksamkeit im Moment gar nicht fokussiert haben, weil es was ganz Schlimmes ist und weil es mich so belastet. Und diese Kompetenz der Aufmerksamkeitssteuerung, das ist ja etwas ganz Großartiges und Menschen in Krisensituationen verlieren ja zum Teil diese Kompetenz. Also insofern ist in einer so neutralen Situation wie in diesem Studio, ob sie dorthin gucken oder dorthin, das ist in der Tat nun völlig ihrer Entscheidung überlassen. Aber wenn sie in einer tiefen Lebenskrise sind und sie müssen permanent im Sinne des Grübelns und des repetitiven Denkens und des Ruminierens permanent daran denken, was ihnen Schlechtes widerfahren ist, dann haben sie unheimlich wenig Freiheitsgrade,
deswegen sage
Aufmerksamkeit
ich ja,
zu steuern.
Deswegen sage ich ja, das, was wir machen, ist ein Training.
Ja, okay. Ne?
Also
okay.
Aufmerksamkeit zu steuern, das ist eben, okay. das ist uns nicht also angeboren.
Ist, okay, ne? Sie lehren, dass ihre...
Exakt, okay. wie steuern und lenken. Nichts anderes ist Meditation. Mhm. Meditation ist, wie lenke und leite ich meine Aufmerksamkeit, mhm. egal welche Meditationsform Sie nehmen. Mhm. Ja? Immer geht es darum, wie lenke und leite ich meine Aufmerksamkeit. Und das ist die Basis unserer Arbeit letztendlich.
Am Telefon ist jetzt Sharon Rieck aus Frankfurt. Guten Morgen, Frau Rieck.
Guten Morgen.
Was war der Wendepunkt Ihres Lebens? Worüber möchten Sie uns erzählen?
Das kann man sagen, an Aschermittwoch war alles vorbei. Das war der 28. Februar 2006, wenn mir plötzlich wahr geworden ist, dass mein Mann von 15 Jahren schwul war und ist. Und plötzlich ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Alles, was vorher da war, war nicht mehr da. Und ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen.
Das heißt, Sie waren länger verheiratet und hatten auch Kinder oder haben Kinder?
Ja, also zwei Kinder hatten wir schon. Die waren zu dem Zeitpunkt 10 und 12 Jahre alt. Und wir hatten ein sozusagen Traumehe. Wir waren so sehr gut angesehen von allem als ja vorbildlich, wunderschön. Und plötzlich war das alles nicht mehr wahr.
Und Sie haben dann rückwirkend an allem gezweifelt wahrscheinlich, was Sie mit Ihrem Mann vorher erlebt haben, ne?
Ja, das auch. Und auch die Öffentlichkeit gegenüber war es mir nicht möglich, das zu äußern. Ich musste dieses, was ich dann gesehen habe als Fassade, aufrechterhalten. Und das war 1,5 Jahre sehr, sehr schwierig aufrechterhalten. Ich kam immer mehr in eine Krise, in einen tiefen Loch. Bis ich wusste nicht mehr, wo wer ich war und was ich war. Und dieses Herausgraben von dieser Situation hat ja, sehr viel große Wirkung an mein späteren Leben, also wo es jetzt ist.
Wie hat Ihr Mann sich Ihnen offenbart oder haben Sie das mit?
Wir waren zusammen, es war Fasching. Also Fasching ist immer Highlife, Halligalli. Er hat einen sehr guten Freund, der bekanntlich schwul war. Und wir sind in einen schwulen Kneipe gegangen in Frankfurt in der Szene. Und da schon, ja gut, das ist alles, ja, das ist Fasching, das ist Karneval. Und ja, dann, da waren Interaktionen zwischen meinem Mann und seinem Freund, die letztendlich nicht mehr anders zu deuten waren. Da waren viele Zeichen, die ich übersehen habe, nicht sehen wollte. Einfach, ja, als tolerante Menschen, wie wir waren, also wir waren in verschiedenen Szenen glücklich unterwegs, habe ich plötzlich gesehen, dass, das ist bei uns anders.
Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie sich Hilfe geholt? Haben Sie sich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen?
Zuerst, es war schwierig, was zu finden, aber ich hatte dann zu Ostern in 2006, dann, das ist so als ich 40 Tage nach dieser Offenbarung, habe ich die Gruppe Tangiert gefunden über den Internet. Und dann habe ich festgestellt, dass ich war nicht alleine. Das sind sehr viele andere Frauen, die in diese Situation plötzlich gekommen sind. Aber auch stillschweigend die Öffentlichkeit gegenüber geblieben sind, weil sie haben sich geschämt, sie fühlten sich schuldig, sie hatten eigentlich keinen Halt von der Gesellschaft, was können sie tun? Und ihre Männer waren dann schon ziemlich vernetzt.
Frau Rieck, leider sind jetzt gleich die Nachrichten. Sagen Sie uns noch, wie geht es Ihnen heute? Wie hat Sie die Erfahrung verändert, wenn es geht relativ
gut? Mir geht es wunderbar heute, weil ich, ich habe mich endlich mal als das Wichtigste in meinem Leben gesehen. Also das war auch durch einen psychosomatischen Klinikaufenthalt über 7 Wochen mir sehr gestärkt in diese Richtung, nicht so meinen Mann loszulassen und auf mich zu achten und auch auf meine Kinder natürlich.
Und, Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Rieck, dass Sie uns davon erzählt haben. Alles Gute Ihnen. Und Sie, meine Damen und Herren, rufen Sie uns noch gerne an unter 00800 4464 4464. Der Moment, der alles ändert. Wendepunkte im Leben haben wir heute. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Der Moment, der alles ändert. Wendepunkte im Leben.
Ist es Zufall? Ist es vorherbestimmt? Das, was wir tun, bevor wir ruhen, der wir sind. Man nennt es Schicksal, man gibt dem Kind keinen Namen. Will man wissen, was man macht? Oder ist doch nur arm? Oder ist doch nur arm? Manchmal ahnen wir was, manchmal spürt man einen Hauch von dem, was da kommen mag, von dem anderen vielleicht auch, wenn der Gedanke nicht vereint. Mit dem Wort, das man spricht, bespricht er die Realität, Stück für Stück, Schicht um Schicht. Stück für Stück, Schicht um Schicht. War es der Urknall, war es die magische Hand, die das erschuf, durch die entstand, was uns heute umspannt. Man nennt es Leben, aber wo fängt es an? Läuft die Zeit in eine Richtung, kehrt gar um irgendwann. Kehrt gar um irgendwann, irgendwann, irgendwann.
Schicksal, Zufall, Vorbestimmung, was bestimmt unser Leben? Jeder von uns kennt solche Kristallisationsmomente, in denen sich die entscheidenden Weichen stellen für alles, was noch kommt. Ob für Partnerwahl, Berufswechsel, Gesundheit. Manchmal ist es nur ein winziger Zufall, der alles ändert. Manchmal ist es eine bewusste Entscheidung, die das Ruder herumreißt. Und manchmal wird erst im Rückblick klar, welche Tragweite dieser eine Augenblick für unser Leben hatte. Der Moment, der alles ändert, über Wendepunkte im Leben möchten wir heute in der Lebenszeit weiterreden mit unseren beiden Experten, der Entwicklungspsychologin Professor Dr. Sigrun Heide-Philipp, dem ehemaligen Journalisten und heutigen Achtsamkeits- und Bewusstseinstrainer Georg Lollos und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was war der wichtigste Wendepunkt in Ihrem Leben? Wann hat sich Ihr Leben überraschend verändert? Erzählen Sie uns davon, auch gern anonym, unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Lollos, von Schicksal und Zufall war in dem Stück die Rede. Glauben Sie an Schicksal oder Zufall oder Bestimmung?
Ich glaube ans Hier und Jetzt. Mein Lehrer hat immer gesagt, kümmere dich gut ums Hier und Jetzt, dann kümmerst du dich automatisch gut um die Zukunft. Und nach der Devise lebe ich. Ich versuche so gut wie möglich, mich um diesen Moment zu kümmern.
Frau Philipp, Zufall, Schicksal sind wahrscheinlich keine Kategorien, in denen eine Wissenschaftlerin denkt. Kennen Sie diese Gedankenspiele aus Ihrer psychologischen Arbeit, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung? Was wäre, wenn ich nicht den Umweg gefahren wäre, wenn ich eine Minute früher losgegangen wäre und gar nicht in diese Situation geraten wäre?
Es gibt ganze Bücher zu dem Thema If only, wenn ich doch nur. Wenn ich doch nur etwas anderes getan hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Also das ist ein großes Thema, insbesondere in der amerikanischen Forschung. Und von daher ist mir das natürlich sehr vertraut. Aber ich würde gerne den Zufall noch in einem anderen Kontext diskutieren. Die Menschen haben, ich sage jetzt mal vergröbernd und verallgemeinernd, bei Vernachlässigung aller Unterschiede, die zwischen uns herrschen, die Menschen haben schon eine große Abneigung, das, was in ihrem Leben passiert, auf Zufall zurückzuführen. Das kriegen wir nicht nur in großen Zusammenhängen mit, sondern das kriegen wir auch in kleinen. Also wenn Sie durch eine Prüfung gefallen sind, dann können Sie zwar sagen, das war Zufall, aber manchmal ist es viel besser zu sagen, ich habe nicht genügend gelernt oder der Lehrer war doof. Also wir wollen nicht gerne, dass das, was in unserem Leben passiert, angeblich oder vermeintlich etwas mit Zufall zu tun hat, weil, und da greife ich noch ein Wort auf, was der Herr Lollos vorhin gesagt hat, wir natürlich auch alle ein Stückchen Kontrollillusion haben. Wir wollen ja schon das Gefühl zumindest haben, dass das, was in unserem Leben passiert, auch ein Stück in unserer Hand liegt. Natürlich gibt es viele Zufälle, über die will ich jetzt gar nicht reden, aber wenn es um sehr negative Dinge geht, dann können wir eigentlich sehr schlecht damit umgehen, dass wir da sagen, ja, es war reiner Zufall. Und noch einen letzten Satz zu diesem If only. Man weiß, dass Menschen, die gute Antworten darauf finden. Wenn ich das nur anders gemacht hätte, dann wäre das nicht passiert. Dann heißt es ja letztlich, dass das auch eine Form ist, die Kontrolle zumindest im Nachhinein wieder zu gewinnen. Man schreibt sich sozusagen ja zu, die Macht und die Möglichkeiten, ich hätte es vermeiden können. Und das ist viel einfacher, als wenn Leute auf dieses Wenn doch nur überhaupt keine Antwort finden.
Und ich finde das ganz schön, was Sie sagen. Und ich fand es eben auch ganz schön, was die Anruferin vorhin gesagt hat, als sie am Ende sagte, mir geht's jetzt super. Also auch einfach die Akzeptanz mit dem, was eben an Schwierigkeiten passiert. Und ich meine, das kommt. Für jeder erlebt Schwierigkeiten in seinem Leben. Und dann einfach zu sagen, nicht, ich will aber es kontrollieren und es sollte anders sein, sondern nein, das ist die Realität. So ist es passiert. Kann ich damit akzeptierend umgehen.
Und Sie sagen ja auch, im Grunde ist es Hybris, ne, zu sagen, hätte ich das doch anders gemacht.
Weil ich nenne es Größenwahn. Also der Gedanke zu glauben, ich hätte es in dem Moment anders machen können, ist für mich Größenwahn, weil nein, in dem Moment nicht. Vielleicht 5 Minuten später, vielleicht heute, aber in dem Moment habe ich die Entscheidung ja getroffen aus ganz bestimmten Gründen und deswegen move on. Ich verzeih mir.
Am Telefon verbunden sind wir jetzt in Tirol mit Kira Grünberg, ehemalige österreichische Rekordstabhochspringerin, jetzt Speakerin und Buchautorin. Guten Morgen, Frau Grünberg.
Schönen guten Tag.
Den bedeutendsten Wendepunkt in Ihrem bisherigen Leben datieren Sie sehr genau. Wir gehen zurück in das Jahr 2015 zum 30.07. Sie sind 21 Jahre EM-Finalistin, österreichische Rekordhalterin in allen Altersklassen und stehen um 9.40 Uhr, sagen Sie, in der Trainingshalle. Was ist dann passiert?
Genau, ich war Stabhochspringerin und habe mir ganz normal zum Training verabredet mit meinen Eltern. Mein Papa war mein Trainer. Und das war alles ganz normal. Ich habe mich aufgewärmt, ich habe meinen Körper warm gemacht, ich habe mich fit gefühlt. Und ja, dann bin ich angelaufen zum Sprung und der Sprung ist missglückt. Und ich bin nicht auf der Matte gelandet, wie die geplant, sondern vor der Matte in dem Einstichkasten, wo der Stab eben den Widerstand haltet. Und habe mir dort eben den 5. Halswirbel gebrochen und bin seitdem querschnittsgelähmt.
Wussten Sie in diesem Moment damals sofort, dass dieser Moment Ihr Leben verändern würde? Also war Ihnen sofort die Tragweite klar?
Die ganze Tragweite nicht, aber ich habe sofort gemerkt, dass sich mein Leben jetzt auf jeden Fall verändern wird, dass ich wahrscheinlich nie wieder stabhochspringen werden kann. Aber wie das mein ganzes Leben weiterhin beeinflussen wird, habe ich in dem Moment noch nicht absehen können.
Wie ging es dann weiter? Wie konnten Sie als junge Frau, als Leistungssportlerin diese Veränderung annehmen? Was hat Ihnen da geholfen, aus diesem Loch zu klettern?
Also extrem geholfen hat mir natürlich meine ganze Familie, die mich in dem Moment immer sehr unterstützt hat. Ich habe einen guten Sportpsychologen gehabt, der mich auch auf meinem weiteren Weg eng begleitet hat. Das war immer ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich. Und ja, und einfach eben das zu akzeptieren, wie das ist. Ich glaube, man kann es eben nicht mehr verändern, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Wie schon gesagt, irgendwie der Herr vor mir, move on, ja, einfach weitermachen und das Beste daraus machen.
Aber war das immer so oder kennen Sie auch diese Gedankenkarusselle, warum ich, was wäre, wenn? Haben Sie das auch erlebt in der Phase, in der Anfangsphase vielleicht?
Ja, besonders in der Anfangsphase. Ich würde sagen, die erste Woche oder so, ist mir natürlich immer wieder durch den Kopf gegangen. Wieso ist das mir passiert? Wieso genau an diesem Tag? Wieso vielleicht nicht ein paar Jahre später, wenn ich schon mehr Erfolg gehabt hätte im Stabhochspringen? Aber auf diese Fragen gibt es keine Antworten. Und die Fragen, die zermürben einen und die ziehen richtig runter. Und irgendwann bin ich eben so einem Psychologen und habe ihn gefragt, ja, was kann ich dagegen machen, dass ich mir die Fragen nicht mehr stellen muss. Und da haben wir dann eine Strategie entwickelt, die für mich ganz gut ist. Also die ist wahrscheinlich nicht für jeden perfekt, aber wir haben einfach gesagt, okay, es ist Schicksal. Wir sind immer davon ausgegangen, dass manche Punkte im Leben vielleicht vorherbestimmt sind, dass es eine Art Lebensbuch gibt, wo manche Punkte einfach schon fix drinnen beschrieben sind, drinnen stehen und dass man um die nicht drum herum kann. Und vielleicht ist eben dieser Unfall genau einer von den Punkten, der schon in meinem Lebenbuch gestanden ist.
Sie sind in den vergangenen 4 Jahren ja oft geehrt worden, auch viel interviewt worden. War das für Sie gut, so viel in der Öffentlichkeit zu stehen? Hat Sie das diszipliniert oder was hat das für Sie bedeutet?
Für mich war es gut, sehr oft über den Tag meines Unfalls zu reden, weil immer neue Fragen natürlich auch von verschiedenen Personen aufgekommen sind und ich mich dadurch sehr gut mit meinem Unfall auseinandersetzen habe können, auch es von allen Seiten beleuchten habe können. Und mir hat es gut getan, einfach darüber zu sprechen und offen damit umzugehen.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Mein Sprung in ein neues Leben. Was würden Sie sagen, was macht Ihr neues Leben jetzt aus? Was macht Sie glücklich?
Es ist auf jeden Fall entschleunigt. Also es ist alles viel langsamer. Das ist sehr positiv und ich sehe viele Dinge viel gelassener. Also ich glaube, das hätte ich mein früheren Leben als Sportlerin wahrscheinlich nie lernen können. Und für das bin ich sehr dankbar, dass ich heute die Gelassenheit habe.
Wie sehr hat Ihnen auch die Arbeit an Ihrem Buch geholfen, das Erlebte zu verarbeiten? War das ein wichtiger Prozess?
Das war ein ganz wichtiger Prozess. Das hätte ich mir eigentlich nie vorgestellt, dass das die beste Psychotherapie ist, die ich je gemacht habe. Ich habe einfach eben mein ganzes Leben Revue passieren lassen können, habe mich im Detail mit vielen Sachen auseinandersetzen können, mit meinem Ghostwriting über alles sprechen können und auch gesehen, was ich schon alles erreicht habe in meinem Leben und was die Zukunft vielleicht noch bringen kann.
Sie bleiben noch in der Leitung, bitte, Frau Grünberg, ne? bis zu den Nachrichten. Ich würde das gerne einmal kurz in die Runde geben, Frau Philipp. Das Schreiben, das ist ja eine wichtige Bewältigungsstrategie im Umgang mit Schicksalsschlägen. Ne? Das haben Sie auch in Ihrem Forschungsbuch erwähnt.
Ja, also wir nennen das immer das sogenannte expressive Schreiben, dass man alles das zu Papier bringt, was einem im Zusammenhang mit so einer Lebenskrise und mit so einem Schicksalsschlag bewegt. Und wie die Anruferin jetzt ja gerade schon sehr eindrucksvoll demonstriert, bringt das ein Stück Klarheit in den, ich sage immer, das Chaos herrscht ja im Kopf, also das Denken fällt ja zunächst mal weg und das Denken ist ja das Ordnen unseres Tuns, aber wenn man so etwas erlebt, dann ist eben Chaos im Kopf und es gibt sehr interessante Studien, die dann doch zeigen, dass wenn man Menschen dazu ermuntert, also hier war es sehr freiwillig, aber wenn man Menschen dazu ermuntert, das alles niederzuschreiben, was ihnen in dem Zusammenhang durch den Kopf geht, dass das eine sehr aufräumende und sehr klärende Wirkung hat. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt, das, was wir auch gerade gehört haben, ist ja sehr interessant, weil sich ja die Frage auf einmal umdreht an diesem Schicksalsschlag. Nicht, warum musste mir das passieren und warum ich, das ist ja noch quälender, sondern einfach zu sagen, wozu. Und die Anruferin hat ja sozusagen sehr eindrucksvoll geschildert, was sie daraus sozusagen profitiert hat. Sie ist gelassener geworden, sie ist entschleunigt etc. Und dies zu kippen, hat ja auch sehr viel mit Sinnfindung zu tun in dem, was einem da passiert als Schicksal. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie da jetzt in der Leitung haben, als die Dame hier uns erzählt hat.
Frau Grünberg, was haben Sie im Gepäck, was Ihnen das leichter gemacht hat mit diesem ja doch sehr schwerwiegenden, der schwerwiegenden Veränderung in Ihrem jungen Leben umgehen zu können?
Ich glaube, geprägt hat mir auf jeden Fall die Zeit als Spitzensportlerin. Man lernt im Sport, dass man mit Höhen und Tiefen umgehen lernen muss, dass nach jeder guten Phase auch mal wieder eine schlechte Phase kommt und dass man auch lernt, eben wie man vielleicht aus den Phasen, wo es einem nicht so gut geht, wo man nicht so erfolgreich ist, wo man auch Kraft schöpfen kann und auch dazulernen kann. Und ich glaube, das hat mir schon extrem viel geholfen. Auch gerade die Reha-Zeit ist eine sehr intensive Zeit nach dem Unfall gewesen. Und für mich war das einfach wie ein ewig langes Trainingslager, was irgendwie nie aufhören möchte, aber ich war es gewohnt, an meinem Körper, an meinem Geist zu arbeiten. Und das in der Reha passiert eigentlich nichts anderes.
Georg Lollers, was ist Ihre Erfahrung aus Ihrer Arbeit auch als Trainer und Coach? Was hilft beim Umgang mit solchen schweren Schicksalsschlägen?
Das, was hier gerade auch schon angesprochen wurde, sowohl von Frau Grünberg als auch von Frau Philipps. Also für mich geht es immer wieder darum, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Geht meine Aufmerksamkeit dahin, mir die Fragen zu stellen, wozu, warum ich, um mich damit zu zermartern? Oder schaue ich auf das, was ich jetzt hier und jetzt habe? Und wie kann ich hier und jetzt mit der Situation umgehen? Und auf das zu schauen, wofür ich dankbar bin und was gerade positiv ist.
Mhm. Frau Philipps, gibt es noch, was Menschen im Gepäck haben können, um mit solchen Veränderungen umzugehen? Humor ist eine wichtige Sache, habe ich gelesen. Was ist mit der vielbeschworenen Resilienz?
Naja, also wir hatten ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass ich dieses Wort Resilienz nicht so mag und zwar nicht, weil das Phänomen, das dahinter steckt, nicht interessant wäre, sondern Resilienz erklärt nichts. Wir können ja immer nur im Nachhinein sagen, jemand hat es sehr gut bewältigt, wie wir jetzt gerade an dem Beispiel dieser Stabhochspringerin sehen.
Frau Grünberg.
Ist Frau Grünberg, Entschuldigung. Also wir können sozusagen immer post hoc sagen, jemand hat es wunderbar geschafft, also das ist Resilienz. Was Psychologen natürlich sehr viel mehr interessiert ist, gibt es Risiken? Risikofaktoren oder gibt es förderliche Faktoren, die jemanden zu einem resilienten Menschen machen? Und da ist zumindest, soweit ich die Forschung überblicke, wissen wir das gar nicht so genau. Was macht eigentlich einen resilienten Menschen aus, bevor er sowas erlebt? Und kann ich quasi prognostizieren, wer von diesen potenziell Betroffenen wird damit sehr gut zurechtkommen oder nicht? Also ich schaue mir lieber an, wie gehen die Menschen damit um? Also wie steuern sie die Aufmerksamkeit? Wie gut gelingt es ihnen? Eine Realität, die ist ja nicht da, die ist ja konstruiert. Da muss ich Ihnen manchmal ein bisschen widersprechen. Die Realität, das, was da ist, kann man natürlich an ein paar Fakten sagen, aber Realität ist ja immer auch immer in unserem Kopf und wie wir Realität konstruieren. Und wenn man dann einen Blick auf diese Realität findet, der das sagt, es hat auch was Gutes für mich und es war ja nicht Zufall, es war auch nicht umsonst, da ist irgendwas, was mich jetzt herausfordert für den neuen Lebensweg, dann ist das offenbar ein sehr guter Umgang und mir ist es eben lieber, ich möchte wissen, was die Leute denken und tun, als dass ich von einem super Konstrukt wie Resilienz spreche.
Frau Grünberg, Sie kriegen noch Verstärkung. Wir haben einen Hörer noch in der Leitung, den wir noch mit dazu nehmen in die Runde nach Heidelberg. Okay. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie möchten gern anonym bleiben, aber möchten uns gerne über Ihren Wendepunkt erzählen. Wir sind gespannt.
Ja, genau. Also ich bin jetzt 66 und ich war 2013 an einer Arbeitsstelle, wo ich über 20 Jahre war. Und da hat sich eine Mitarbeiterin beworben und der Chef hat dann zu mir gesagt, ob ich die Bewerberin mal durchs Haus führen könnte und dann habe ich das anschließend sehr gerne gemacht und irgendwie haben wir uns halt da als Menschen kennengelernt und irgendwie rückwirkend würde ich sagen, damals hat schon irgendwie Klick gemacht. Ja. Liebe auf den ersten Blick ist vielleicht etwas übertrieben, aber sie wurde dann eingestellt und das war im Mai und dann ab Herbst waren wir dann befreundet. Und ein zweiter wichtiger Punkt war, diese Klinik hatte auch eine Kapelle und da bin ich morgens manchmal rein und oft habe ich sie dann auch auf der Rückbank schon sitzen sehen, diese Mitarbeiterin, die jetzt seit 2 Jahren meine Frau ist, ja.
Und Sie sagen, das ist ein Wendepunkt in Ihrem Leben, inwiefern?
Ja, Wendepunkt insofern, weil ich war früher über 20 Jahre verheiratet und dann auch 3 Kinder. Meine jetzige Frau hat auch 3 Kinder und ich war 8 Jahre Single. Ich habe mich mit dem Alleinsein abgefunden gehabt, mehr oder minder. War zwar auch streckenweise traurig, aber irgendwie ist mir diese neue Liebe quasi da Ende April 2013, wie man so sagt, wie in den Schoß gefallen. Ja.
Also ein sehr positiver Wendepunkt. Jemand hat geatmet?
Ja, ja. Ich bin sehr glücklich. Also wir sind beide sehr glücklich. Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns davon erzählt haben. Ich würde gern wieder zurück in die Runde gehen und nochmal zu Frau Grünberg. Frau Grünberg, ich habe auf Facebook gesehen, Sie feiern den Tag Ihres Unfalls, den 30.07., als Ihren Geburtstag mit Kuchen und Kerzen. Das heißt, nächsten Monat Ihr 4. Geburtstag?
Genau, dieses Jahr wird es das 4. Mal. Manche finden es irgendwie komisch, dass ich das Ihren Geburtstag feiere, aber ich weiß, dass es eben auch viel schlimmer hätte ausgehen können, dass ich eben auch an diesem Tag sterben hätte können. Das ist alles möglich gewesen. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch am Leben bin, dass ich noch ein so schönes Leben leben darf und kann und möchte es auch genießen und auch feiern. Dass dieser Tag gehört einfach zu meinem Leben dazu, hat mein Leben verändert, aber nicht nur zum Negativen.
Sie halten ja heute Vorträge und treten als Speakerin auch auf. Was ist es, was Sie den Menschen mitgeben wollen?
Ja, ich möchte Ihnen mal zuerst mal einen Einblick geben, was ich früher gemacht habe als Stabhochsprungerin, wie mein Leben ausgesehen hat, dann natürlich auch, was an dem Unfalltag genau passiert ist und wie ich eben danach geschafft habe, relativ gut mit dem umzugehen. Also ich habe eigene Strategien entwickelt und möchte einfach den Menschen ein bisschen was mitgeben, wie sie eben aus schlechten Tagen eben auch gute Tage machen können und einfach vielleicht, dass sie die ein bisschen motivieren kann, eben auch neue Sachen anzupacken, einfach Sachen zu verändern und dass Veränderungen nicht unbedingt immer negativ sein müssen.
Das ist extrem beeindruckend. Ich sehe das ja auch an den Gesichtern der Gäste hier im Studio. Sie engagieren sich auch in der Politik, setzen sich für die Belange von Behinderten ein. Was bedeutet Ihnen das? Sind das so, was sind Ihre weiteren Ziele und Pläne, die Sie noch vorhaben?
Ja, genau. Es herrscht einfach noch nicht eine Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft. Und für das möchte ich mich weiterhin einsetzen. Ich habe eben auch gemerkt, seitdem ich im Rollstuhl sitze, dass eben nicht alles barrierefrei ist, dass auch die Barrierefreiheit in den Köpfen noch lange nicht gegeben ist. Und dafür kämpfe ich, dass sich das einfach weiterhin positiv entwickelt.
Frau Philipps.
Ich habe gerade mit großem Interesse etwas gehört in den Ausführungen, nämlich sie hat gesagt, es hätte ja auch viel schlimmer sein können. Ich hätte ja auch tot sein können. Und dieser Mechanismus, der da zum Ausdruck kommt, ist etwas, was wir sehr häufig sehen. Wir versuchen ja, unser Schicksal irgendwie zu vergleichen. Und die Vergleiche sind in aller Regel selektiv. Es gibt Menschen, denen geht es noch viel schlechter als mir. Oder es gab Zeiten, in denen ging es mir noch viel schlechter als heute. Oder in dem Fall, ich kann hypothetische Welten konstruieren und sagen, ich hätte ja auch tot sein können. Und gemessen daran habe ich jetzt ein sehr gutes Schicksal. Und das ist unsere Beobachtung, dass Menschen außerordentlich kreativ sind in der Konstruktion von solchen hypothetischen Welten. Und das finde ich sehr eindrucksvoll, dass man sagen kann, ich bin zwar querschnittgelähmt, aber es hätte ja noch viel schlimmer kommen können.
Herr Lollos?
Wunderbar.
Frau Grünberg, was würden Sie sagen, wenn Sie Ihr heutiges Leben beschreiben müssten, im Vergleich zu dem Leben, was Sie früher geführt haben? Was macht das jetzt aus?
Also, um ehrlich zu sein, wenn ich tauschen könnte, würde ich natürlich lieber mein Leben führen, was ich früher geführt habe. Also, das braucht irgendwie nicht beschönigen oder so. Aber ich würde sagen, dass auf jeden Fall der Familienzusammenhalt extrem gewachsen ist oder extrem stark geworden ist. Wir haben schon früher immer einen sehr guten Familienzusammenhalt gehabt, aber eben die ganze Unterstützung, was ich jetzt erfahren habe in den letzten Jahren, ist unglaublich. Und ja, ich denke, es geht einfach darum, dass man eben das Positive im Leben sieht, immer auf das schaut, was man gut kann und nicht immer nur auf die negativen Sachen hinschaut. Und ja, das übe ich jeden Tag und übe noch fleißig weiter, weil es gibt natürlich auch Phasen, wo es einem mal nicht so gut geht, aber ich glaube, da muss man nicht unbedingt im Rollstuhl sitzen, um diese Tage zu haben, sondern diese Tage hat jeder Mensch.
Frau Grünberg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten. Das war wirklich großartig. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Nochmal in die Runde gefragt, was sagen die Entwicklungspsychologen? Machen kritische Lebensereignisse als Wendepunkte stark oder muss man stark sein, um kritische Ereignisse als Wendepunkte annehmen zu können?
Naja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich möchte es einfach insofern relativieren, dass ich sage, wir wissen das nicht. Wir wissen nur, es gibt enorm große Varianz. Und sicher wird es viele Menschen geben, die nach so einem Schicksal, wie Frau Grünberg erlebt hat, in eine tiefe Depression fallen und aus dieser Depression nicht rauskommen. Also die Varianz ist so groß, dass ich eigentlich die Frage, machen solche Ereignisse, kritische Lebensereignisse stark oder nicht stark, da müsste man dann fragen, unter welchen Umständen. Und es wurde ja gerade gesagt, möglicherweise ist eine wichtige Bedingung dafür, dass sie uns nicht ganz umschmeißen und umhauen, wie gut sind wir sozial eingebunden. Und wenn es also heißt, die Familie sei so zusammengewachsen und diese Familie sei eine Quelle von Halt und Zuversicht und Stärke, dann wäre das eine von vielen Bedingungen, die das natürlich erleichtert.
Also rückblickend natürlich das zu sagen, genau wie Frau Philipp sagt, ist es schwierig, ne? Also es hat natürlich damit zu tun, auf welcher Basis stehe ich, und diese Basis hilft die mir, mit bestimmten Sachen umzugehen. Aber für mich interessiert eher hier und jetzt, kann ich etwas tun? Ich kann nämlich trainieren, das ist ja das, was Frau Grünberg auch sagt, ich kann von Moment zu Moment trainieren, wie richte ich mich aus, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit, trainiere ich auf das zu schauen, was da ist, wofür ich dankbar bin. Also all diese Dinge sind trainierbar und wir trainieren sie nicht. Und das kann helfen, auch vorzusorgen, wie eine Art Prophylaxe.
Und ist auch wichtig, ne, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben, oder?
Naja, Selbstfürsorge würde ich sagen, ne? Dass wir uns wirklich um uns kümmern. Also wirklich selbstfürsorglich nach innen schauen und uns um kümmern darum, was passiert in meinem Verstand, wohin gehen meine Gedanken, wohin geht meine Aufmerksamkeit, und nicht einfach das laufen zu lassen.
Der Moment, der alles verändert. Wendepunkte im Leben, die werden uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und wir möchten die Wendepunkte Ihres Lebens erfahren. Wann und wie haben sich die Weichen in Ihrem Leben neu gestellt? Erzählen Sie uns davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Der Moment, der alles ändert, Wendepunkte im Leben.
Ich streame das kleine Leben, verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät. Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jenga zum, egal gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann ey Leben ist Veränderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.
Leben ist Veränderung. Dinge kommen, wie sie kommen, und meist öffnet sich irgendwo eine ganz neue Tür, mit der man gar nicht gerechnet hätte. Der Moment, der alles ändert. Über Wendepunkte im Leben wollen wir weiter reden, und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Herr Weber van der Osten aus Neumünster. Guten Morgen, Herr Weber van der Osten.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie vom Deutschlandfunk.
Was hat Sie bewogen, anzurufen?
Also, ich habe die Sendung verfolgt. Mich hat auch ganz ein schieres Schicksal getroffen. Ich lag 2 Monate im Koma. Immerhin wurde aus einem Bein eine Arterie entfernt. Und ich verlor das Bewusstsein. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich lag in Lezen, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und bekam Stück für Stück das Leben zurück. Aber es war so, dass ich weder schreiben noch gehen konnte, muss das Gehen wieder lernen und das Sprechen. Mhm. Und habe dann meiner Frau gesagt, ich will etwas tun im Leben, was das Leben verändert. Und so spiele ich jetzt Cello, das übe ich jeden Tag, 1 Stunde morgens, 1 Stunde abends. Und habe schon auch mich riesig darüber gefreut, dass ich diesen Leuten, die mich operiert haben, auf dem Cello mit einer Geigerin zusammen im UKSH Kiel, also im Uniklinikum, hab vorspielen können. Hm. Zur Freude dieser Ärzte.
Ach, das ist aber schön. Da gucke ich hier auf total strahlende Gesichter im Studio. Großartig. Das heißt, Sie haben sich zum einen ihr Leben sozusagen zurückerobert und haben dann noch eins draufgesetzt.
Ja, es ist so, dass ich beim, wenn Sie die Leute kennen, beim IAM mitgespielt habe. Das ist der Internationale Arbeitskreis Musik. Mhm. Da habe ich die Moldau mitgespielt und den Kaiserwalzer. Das war wunderschön. Es macht mir Freude, im Kreis von Leuten zu spielen, in einem Konzert mitgespielt. Es macht mir tierische Freude und bestätigt, also das wird ja schon im Leben, wenn ich das weitermache. Ich spiele jetzt seit 6 Jahren und spiele jetzt was von Schubert. Das lerne ich zum Teil auswendig. Mhm. Habe eine Schellerin, die mich gut versteht und auch sagt, dass ich das richtig mache im Leben, einfach auch den Leuten vorzuspielen. Ich bin in einer Kirche in Kiel, das ist die in Kiel-Wick, eine Musikkirche. Da habe ich schon am Piano mit einem gespielt und werde auch demnächst was machen. Ich übe jetzt ein Stück ein, mit dem ich am Piano spielen kann.
Also ganz neue Welten, die Sie sich da erschließen. Was ja, würden Sie sagen?
Ja, das Cello ist wie ein Schlüssel, mit dem ich die Türen aufschließe, wo ich vorher nie hingekommen wäre. Hm. Und ich freue mich, dass ich das kann. Wir haben schon in dem UKSH Kiel gespielt. Es gab Tränen, es gab Leute, die lachten und freuten sich. Mit den Infusionsständern kamen sie raus. Es ist eine Freude, dass ich immer weiterspielen kann und dass ich jetzt ein glücklicher Mensch bin. Ich fahre Kajak, ich habe zuletzt schon in verschiedenen Flüssen gefahren, also auch in Schleswig-Holstein. Ich war auf der Schwentine, wenn Sie die kennen, oder auch auf der Elbe werden wir nichts fahren, wenn ich damit teilnehme, über Pfingsten.
Warum denken Sie, dass es erst das Koma brauchte, sag ich mal, damit Sie das jetzt alles gemacht haben.
Ja, es ist so, dass meine Geschwister, die alle singen können und auch musizieren, haben in meinem Bett gesessen und gesungen, weil sie dachten, ich würde sterben. Mhm. Und das wollte ich nun gerade nicht, denn ich saß auf der Bettkante und habe gesagt, nein, ich will leben. Und der Wille hat mich dahin geführt, dass ich mir sagte, so, jetzt will ich weitermachen. Und das heißt also, dass dieses Cello-Spielen mich glücklich macht. Es macht mich froh, was ich vorher nie richtig konnte. Ich habe mit 8, 9 Jahren angefangen und habe dann auch schon mal in der Kirche gespielt bei meinen Eltern. Mein Vater war Pastor. Mhm. Und es hat damals ein bisschen geklappt, aber dann wurde das wegen der Pubertät verschoben. So habe ich mir hinterher mit ungefähr so 3,64 ein neues Cello gekauft und das alte verkauft und habe jetzt ein schönes kanadisches Cello mit einem schönen Dismatbogen aus den Niederlanden.
Würden Sie sagen, dass es Ihnen jetzt besser geht als vorher, vor Ihrem Koma?
Ja, es geht mir sagenhaft gut. Ich freue mich, dass ich das kann. Mir geht es besser als vorher. Ich habe, nachdem ich aus dem Koma erwacht war, habe ich gar nicht gewusst, wo ich war. Ich habe manchmal sogar mit den Leuten da Englisch gesprochen und habe denen irgendwie Unsinn erzählt, dass sie lachten dort. Es war völlig neben der Spur.
Das heißt, Sie mussten im Grunde diese Erfahrung machen, um für sich dann andere Prioritäten zu setzen hinterher, richtig? Ja. Wenn ich das richtig interpretiere.
Ja. Also ich habe zwar von anderen Leuten gehört, besser Cello zu spielen, als in der Kneipe zu sitzen und zu saufen. Das war ein Thema. Aber auch, dass ich von der Viva Musica angeschrieben wurde. Mhm. Das ist eine Organisation in der Republik Deutschland, die auch existieren. Und die auch mich anschrieben, ich möchte doch bei Ihnen spielen.
Also eine große Karriere steht Ihnen noch vor. Herr Weber van der Osten, ich bin mir sicher, wir hören Sie irgendwann mal irgendwo. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja.
Wir gehen direkt.
Ich freue mich. Ich freue mich darüber, denn es macht mich glücklich. Und dieses Glück teile ich mit anderen Menschen dann hinterher, wenn ich denen vorspiele, vielleicht mal in Kiel, in einer großen Musikkirche, wo ganz viele Leute zuhören, aber auch einfach, weil es geht mir nicht um Ansehen, sondern diese Leute glücklich zu machen. Es geht mir darum, anderen Leuten etwas zu geben, was ich kann.
Und das haben Sie uns jetzt gegeben, Ihr Beispiel. Vielen, vielen Dank. Wir gehen direkt weiter nach Bremen. Dort hört uns jemand, der auch anonym bleiben möchte. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben unsere Nummer gewählt. Aus welchem Grund?
Ja, ich bin seit 10 Jahren alleinerziehend. Vor 10 Jahren ist mein Sohn geboren und das war natürlich ein sehr glücklicher Moment. Das hat das Leben natürlich auch schon verändert. Dadurch habe ich gemerkt, eigentlich, was so bedingungslose Liebe ist. Vorher hat man so in den Tag hinein gelebt als Single, so das Übliche halt. Und das Leben ging eigentlich so ganz gut und dann war der Höhepunkt eigentlich so die Geburt meines Sohnes. Und dann allerdings nach 7 Monaten bekam meine Lebenspartnerin eine Depression, die letztendlich dann völlig unerwartet mit einem Suizid endete. Und das war natürlich
allein da mit dem Kind.
Sozusagen vom Hochjauchzens bis sozusagen, das war das Tiefste so in meinem Leben, was ich erlebt habe bis dahin. Und
das heißt, Sie haben im Grunde zwei schwerwiegende Wendepunkte ganz kurz hintereinander erlebt.
Genau, die kamen so kurz hintereinander und nur hatte ich natürlich auch keine große Zeit, jetzt irgendwie lange zu verharren. Oder ich habe dann eigentlich so den täglichen Ablauf mit dem Kleinkind so weitergemacht und bin auch gleich nach ein paar Monaten dann das erste Mal in Urlaub gefahren. Das, was wir eigentlich vorhatten, auf La Palma, auf die Kanaren. Und dort irgendwo, natürlich gab es dann viel Nachdenken, Schuldgefühle und vieles andere. Und die Hintergründe herausfinden, das hat schon ein paar Monate gedauert, aber dieser erste Urlaub, da gab es dann auch eine Phase, in der ich dann wirklich so ganz tief nachts im Bett lag und irgendwie nicht schlafen konnte und gedacht habe, alles ist vorbei. Und dann aber plötzlich bin ich aufgesprungen, habe das Licht angemacht und habe irgendwie gesagt, nee, das will ich so nicht. Das heißt, es war irgendwie auch eine innere Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt weiter und das wird schon irgendwie.
Also
und jetzt nach
10
Jahren muss ich sagen, bereue ich eigentlich gar nichts, weil mein Sohn ist ganz normal entwickelt, wir haben ein gutes Verhältnis, alles ist soweit gut und es gab auch irgendwann auch wieder neue Perspektiven, obwohl es natürlich nicht leicht war, ich musste auf halbtags arbeiten, ich musste im Job auch ein bisschen zurückstecken, Aber jetzt im Nachhinein kann ich jetzt sagen, ist alles gut eigentlich.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihnen Ihr Kind da dabei auch geholfen haben, weil Sie einfach funktionieren mussten am Anfang?
Ja, also wir hatten, also ich hatte ja auch Elternzeit vorher. Ich hatte sowieso schon zum Zeitpunkt, als das passiert war, schon ein gutes Verhältnis. Und irgendwo muss ich auch sagen, dass ich durch meine Familie, also ich habe drei Geschwister, ich bin immer mit Kindern und Geschwistern aufgewachsen. Und irgendwie war jetzt eigentlich so die Veränderung durch das Kind jetzt eigentlich nicht so das Gravierende. Ich wusste, was auf mich zukommt, aber eben diese Situation, alleinerziehend auf einmal zu sein, da gab es schon große Herausforderungen. Und da muss ich sagen, dass letztendlich diese erste Trauerphase, die dauert halt. Und ich denke auch so ein bisschen ist da auch was dran an dem Spruch, so die Zeit heilt die Wunden. Das heißt, so um die 5 Jahre hat es wahrscheinlich gedauert, bis man wieder so einigermaßen frei war und auch neue Beziehungen anfangen konnte und so weiter.
Können Sie sagen, was Ihnen geholfen hat?
Bitte?
Können Sie sagen, was Ihnen am meisten geholfen hat in der Zeit?
Ja, natürlich mein Sohn, die Musik. Also ich bin auch Hobbymusiker. Das habe ich auch weitergemacht, konsequent. Ich habe auch natürlich auch professionelle Betreuung in Anspruch genommen, Psychotherapie in Anspruch genommen. Allerdings, ja, vielleicht 1-2 Jahre. Und dann, dadurch habe ich aber auch gemerkt, ja, gut, ich habe es jetzt verstanden. Zum Beispiel auch das, was Depressionen überhaupt sind und die Hintergründe, aber eben, und dass man das eben nicht beeinflussen kann als Angehöriger unbedingt. Und diese Schuldgefühle konnte ich dadurch verarbeiten. Aber man wird nicht zu einem anderen Menschen, glaube ich. Also man bleibt so, wie man ist. Und wenn man Glück hat, also ich war vorher vielleicht schon einigermaßen stabil und das hat mir auch geholfen. Also Erziehung und Einstellung auch. Ne?
Was würden Sie sagen, was ist anders jetzt an Ihrem Leben? Also außer natürlich die Tatsache, dass Sie das Kind haben und alleinerziehend sind, aber in Ihrer Wahrnehmung von sich selbst auch. Was hat sich geändert durch diese Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Also ich glaube, ich weiß das Leben vielleicht noch ein bisschen mehr zu schätzen. Und eben, dass nicht alles so vorzuplanen ist. Also man kann nicht sagen, ja, dann und dann will ich das erste Kind, dann und dann will ich irgendwann in Rente gehen und so weiter. Also man muss den Moment einfach mehr leben. Mhm. Und vielleicht, natürlich muss man auch, der Alltag geht weiter und die Herausforderungen sind immer noch da. Man wird auch kein völlig anderer Mensch. Also ich hatte auch erst gedacht, vielleicht muss ich mein ganzes Leben verändern, aussteigen irgendwie aus dem ganzen Normalen. Aber das ist dann immer leicht gesagt, das kann man auch nicht so einfach. Und man muss dann ja auch ein Ziel haben und letztendlich am Ende.
Ich wollte nur ganz kleine Anmerkung machen, wenn ich das kurz sagen darf, dass Sie sich selbst jetzt als gestärkt erleben und als stark und dass Sie offenbar aus diesem schweren Verlust, den Sie erlebt haben, sozusagen auch es Ihnen gelingt, für sich selber einen Gewinn, wenn ich das mal so sagen darf, zu konstruieren und dass Sie glauben, dass Sie daraus auch viel gelernt haben und dass Sie stark geworden sind. Das ist ein Mechanismus, den man relativ häufig auch beobachten kann bei Personen und da kann man nur sagen, das kann einen sehr freuen für Sie.
Ja, danke schön.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ja. Danke nach Bremen.
Danke auch.
Wir haben auch eine Mail bekommen, und zwar von Eckhard Zilm, der schreibt, sollte man im Leben immer einen Plan B haben, um dem Schicksal zu entgehen? Was sagen die Experten?
Naja, Plan B heißt ja, dass wir sozusagen die Wendepunkte in unserem Leben antizipieren und dass wir sagen, wenn A nicht funktioniert, dann mache ich B und dass wir sozusagen so entscheidungsfreudig und rational gesteuert sind. Das gibt ja auch viele Dinge, von denen wir gar nicht so viel wissen und die uns auch steuern. Also der Plan B ist mir, die Psychologen lieben ja das Wort vom freien Willen und wir leben ja auch von der Illusion des freien Willens. Manchmal ist es ja auch keine Illusion. Aber es klingt mir ein bisschen zu rationalistisch, zumindest in dem Kontext, in dem wir sprechen.
Georg Lollers, Sie haben ja in Ihrem Buch Du bist nicht, was du denkst, zur Veranschaulichung vom Umgang mit negativen Gefühlszuständen dieses Bild eines Ego-Hauses entworfen, mit vielen Räumen, in denen wir alle regelmäßig feststecken, dem Raum der Schuld, des Minderwerts, der Hybris. Und dort gibt es auch den Kontrollraum, den Sie als Lobby zu ganz vielen der unterschiedlichen Räume beschreiben. Versuchen wir heute alle eigentlich viel zu sehr etwas zu kontrollieren, was nicht zu kontrollieren ist, das unberechenbare Leben?
Ich glaube, ja, ich denke, dass wir das alle tun. Und es gibt für mich zwei Arten der Kontrolle. Es gibt eine Kontrolle aus einer Freude heraus, weil natürlich kontrollieren wir, ne, wenn sie Musikinstrument spielen, kontrollieren sie oder jonglieren. Aber kontrollieren sie aus einer Freude heraus oder kontrollieren sie aus einer Angst heraus? Und für mich interessiert halt in der Arbeit, wann kontrolliere ich aus einer Angst heraus? Weil dann projiziere ich in die Zukunft. Also das ist das, was dann bei der Kontrolle passiert. Ich stelle mir etwas vor, was in der Zukunft passieren könnte und das will ich vermeiden und dann beginne ich zu kontrollieren, anstatt im Hier und Jetzt zu sein und einfach zu akzeptieren, sehr vieles kann ich halt nicht kontrollieren.
Mhm. Naja, aber wir leben ja auch von der Illusion der Kontrolle. Und es gibt ja eine Definition von Depression, die besteht darin, dass Depression eigentlich heißt, wir verlieren die Illusion der Kontrolle über unser Leben. Ich glaube, wir sollten, also ich selbst würde nie so viel davon sprechen, was kann ich jetzt kontrollieren? Natürlich kann ich entscheiden und ich kann mit sehr viel Kalkulation Lebensentscheidungen oder Alltagsentscheidungen treffen. Was für die Psychologie natürlich auch ein Phänomen ist, ist wirklich die Illusion der Kontrolle. Und dass wir mit Schicksalsschlägen in Anführungszeichen häufig so schlecht fertig werden, hat damit zu tun, dass wir dieser Illusion der Kontrolle beraubt worden sind. Denn die Illusion, ich habe die Dinge im Griff, das ist ja auch etwas, was unserer westlichen Zivilisation sehr entspricht. Und natürlich wollen wir alle Dinge im Griff haben und gerade die Dinge, die uns so fundamental berühren, wie Lebenspartner, Kinderverläufe oder berufliche Entscheidungen. Also die Kontrollillusion kriegen wir nicht so weg und wir sollten sie auch gar nicht attackieren. Und dass wir kontrollieren als Tun und als Taten, das machen wir ja jeden Tag. Und da irgendwie eine gute Balance zu finden, das ist vielleicht die Kunst.
Wir haben ja alle auch schon mal vom Schmetterlingseffekt gehört, dem Phänomen der nichtlinearen Dynamik, das die Unvorhersehbarkeit beschreibt, in welchem Ausmaß kleine Ereignisse große Konsequenzen auch für den gesamten Lebenslauf mit sich ziehen. Dieses berühmte Bild, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas auslösen. Und einige Philosophen und Mathematiker, die sich damit beschäftigen, sagen, die Folge daraus ist, oder was man eigentlich daraus lernt, ist sehr achtsam und sensibel auch für die kleinsten Veränderungen zu sein, um die große Katastrophe quasi zu verhindern, sozusagen während den Anfängen. Aber das ist ja jetzt das Spannungsfeld, ne? Weil wenn ich das tue, dann versuche ich da nicht die ganze Zeit etwas zu kontrollieren, um etwas Negatives zu verhindern und dadurch verpasse ich vielleicht gerade das offene Fenster für einen neuen positiven Schritt.
Also ich habe es vorhin schon gesagt, kümmern Sie sich gut um das Hier und Jetzt und automatisch kümmern Sie sich gut um die Zukunft. Also mir geht es wirklich um die Selbstfürsorge, um das, was kann ich hier und jetzt tun, damit es mir gut geht. Und dann
Akzeptanz.
Schritt für Schritt. Also, weil ich weiß nicht, was im nächsten Moment passieren wird.
Aber das Hier und Jetzt ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ich...
Da treffen jetzt zwei Lehren aufeinander.
Ja, natürlich. Also ich bin ja eine Wozu-Denkerin und wenn man in diesen Termini wozu handeln Menschen und wozu tun sie etwas nicht, dann heißt es ja, natürlich haben wir eine Vision von unserer Zukunft und natürlich konstruieren wir uns ja hypothetische Zukunften und wir haben eine Idee, wo wir vielleicht in 2 Jahren sein möchten. Also insofern würde ich das Hier und Jetzt, Sie haben schon recht, das ist natürlich für unsere augenblickliche Befindlichkeit extrem wichtig, aber ohne Ziele, ohne Pläne, ohne Zukunftsvisionen und ohne Zukunftsillusionen lebt sich's auch schlecht.
Ja, es geht ja nicht darum, dass ich keine Pläne habe oder nicht plane, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja. Sonst hätte ich den Termin nicht in meinen Kalender eingetragen.
Ja gut, ich weiß nicht, wie lange das jetzt bei Ihnen geht, zum morgigen Tag.
Nein, Sie verstehen nicht, was ich meine.
Ja doch, ich habe schon verstanden.
Nee, anscheinend nicht. Weil mir geht es darum, es geht nicht darum, dass ich nicht plane. Mir geht es darum, dass ich das hier und jetzt erstmal so akzeptiere, wie es ist. Und von hier aus mache ich einen Plan. Aber wenn der Plan zum Beispiel in irgendetwas dazwischen kommt, dann kann ich mich adaptieren. Darum geht es mir, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Mhm. Also ich muss nicht unbedingt da hinten ankommen, weil wenn auf dem Weg dahin irgendetwas anderes passiert.
Aber ganz kurz zum Schmetterlingseffekt, er passt natürlich gar nicht zu unserem Thema, denn der Schmetterlingseffekt stammt ja aus der Meteorologie, wie Sie wissen. Und natürlich haben wir alle die Alltagsvorstellung, dass kleine Ursachen große Wirkung haben. Das ist ja auch ein berühmtes Diktum, das verwenden wir ja häufig in unserem Leben. Aber es geht schon auch darum, inwieweit die Idee ist, dass das alles nicht vorhersagbar ist. Das ist das Phänomen am Schmetterlingseffekt. Es ist alles total unvorhersehbar, es ist alles nonlinear und wir können sozusagen überhaupt nicht antizipieren, was da folgt. Und da ist die menschliche Psyche, glaube ich, doch ein bisschen anders gestrickt als das Wetter.
Ist aber die Wahrnehmung ja von manchen Menschen, dass
ja,
wenn
okay.
Das stimmt denn nicht zusammenkommt.
Ja, ja, ja.
Nicht so. Aber jetzt müssen wir wirklich den Hörer reinnehmen. Herr Meindorf in Hennef wartet nämlich schon die ganze Zeit. Guten Tag, Herr Meindorf.
Ja, guten Tag.
Ihre Erfahrung?
Ja, wenn ich mein Leben zurückschaue, ist der Wendepunkt schon lange her. 1956 war der Ungarnaufstand und wir lebten in der DDR. Ich war Student, meine damaligen Freundin, meine heutige Frau, war in der Ausbildung. Ich hatte schon neben dem Studium eine Stelle im Orchester und unser Leben war eigentlich ganz klar. Wir werden zusammen in einer Stadt leben, jeder mit einem anderen Beruf und es war alles klar. Und dann ganz plötzlich durch diesen Ungarnaufstand, wir Studenten sprachen darüber und als der niedergeschlagen war, war dann der Moment der DDR-Regierung gekommen, alle Leute, die also kontra der Ideologie gedacht haben, zu verhaften. Und wir hörten von diesen Verhaftungen, wir wussten auch, da ist irgendetwas los. Wir nahmen nicht an, dass wir verhaftet werden. Und dann war die Polizei vor der Tür. Ich war damals 21, meine Frau war 19 Jahre alt und niemand war zu Hause. Und die Nachbarn erzählten uns, die sind wieder abgefahren, wir hatten eine Vorladung. Ja, und das war für uns in dem Moment nur weg. Wir haben Familie verloren. Damals konnte man ja dann nicht mehr zu Besuch zurückfahren. Und wir haben alles verloren und wir wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Aber wir wollten eben nicht ins Gefängnis und gingen nach West-Berlin. Und dann waren es nur glückliche Zustände Situationen, die sich alles zum Guten wendeten. Ich kam in die Bundesrepublik, hatte keine Stelle. Meine Frau war in der Ausbildung, hatte keine Stelle. Aber es war sofort möglich. Ich bekam eine Stelle in einem Orchester. Meine Frau hatte einen Arbeitsplatz.
Wieder ein Musiker.
Ja, als Musiker natürlich in einem Orchester.
Musik macht einfach glücklich.
Ja, und es hat sich so ergeben, dass wir hinterher sagten, ja, mein Gott, dieses Schlimme, dass wir erstmal nichts hatten und jetzt plötzlich uns aufbauen konnten, ein wunderbares Leben. Und bis heute können wir nur sagen, es war der Glückspunkt, diese unangenehme, gefährliche Sache war unser Glück bis heute und wir haben ein wunderbares Leben. Immer noch führen wir ein wunderbares Leben und haben eben doch ein wunderbares Berufsleben gehabt. Und ja, so kann es auch gehen im Leben, nicht? Man verliert am Anfang, man weiß nichts und dann baut sich alles auf durch glückliche Umstände.
Das haben Sie ganz wunderbar geschrieben. Ich würde das auch gerne nochmal in die Runde nehmen, denn solche Dinge wie DDR, solche historischen Dinge auch, lassen ja auch.
Dazu gäbe es natürlich unglaublich viel zu sagen, weil eine Situation, die man sich heute niemand vorstellen kann. Jüngere Leute sowieso nicht. Sie sind ja damit nicht in Berührung gekommen. Und sagen wir mal, Leute meines Alters, ich bin 83 jetzt, die haben in der Bundesrepublik ja völlig anders gelebt. Für die war die Bundesrepublik, die DDR war ja ein Ausland, nicht? Mhm. Und es sind so zwei Welten gewesen, aber für uns hat sich das also fantastisch ergeben.
Vielen, vielen Dank. Frage an die Experten, gibt es auch kollektive Wendepunkte, wenn man jetzt gerade das hört, DDR-Mauerfall, solche historischen Dinge betreffen ja dann sehr viele Menschen.
Der Klimawandel ist auch ein kollektiver Wendepunkt natürlich.
Ja.
Oder geht es immer auch darum, wie individuell solche Dinge wahrgenommen werden, weil jeder auch anders mit solchen Ereignissen umgeht?
Also in der Psychologie wird ja auch der Versuch gemacht, solche historischen Ereignisse, kollektive Ereignisse, wie zum Beispiel Weltwirtschaftskrise 29 und andere historische Ereignisse in ihrem Impact, in ihrer Bedeutung darzustellen, und zwar für die Generationenunterschiede. Was macht es, ob ich das erlebe, wenn ich 10 bin oder 20 bin? Da insofern ist das auch sehr bedeutsam.
Vinzenz Balk hat uns geschrieben, ich bin jetzt 26, habe mit 17 die Diagnose Hirntumor bekommen und wurde zweimal operiert. Durch diese Erfahrung, dass das Leben auch sehr schnell vorbei sein kann, lebe ich sehr viel bewusster, habe den Mut, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Hatte den Mut. Ich sehe die Diagnose als Geschenk. Zuvor lebte ich sehr unbewusst, war sehr sicherheitsbewusst und hätte niemals den Mut gehabt, meine Wünsche und Bedürfnisse alle so konsequent umzusetzen, wie ich es jetzt tue. Der Moment, der alles ändert. Wendepunkte im Leben, das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Professor Dr. Sigrun Heide-Philipp, Entwicklungspsychologin an der Uni Trier, und bei Georg Lollos, Achtsamkeitstrainer und Autor des Buchs Du bist nicht, was du denkst, im Arcana Verlag. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Dankeschön.
Fürs Kommen. Ihnen. Und wir danken natürlich auch besonders Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich meine Kollegin Petra Enzminger mit der Ahnenforschung beschäftigen. Dann sind wir auf den Spuren der Vorfahren. Hier geht es weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und es verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Charlie Chaplin. An den Scheidepunkten des Lebens steht kein Wegweiser. Beherztes Losgehen ist also gefragt. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.